Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 22. Juni. Auf Rabe. Heute ganz im Zeichen der Globalisierung. Zuerst beschäftigen wir uns mit dem Freihandel zwischen der EU und den USA. Nicht ohne Transparenz und Demokratie. Das fordert ein breites Bündnis in der Schweiz, welches vor den Gefahren des Freihandelsabkommens Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP, warnt. Dann schauen wir auf die globalisierte Textilindustrie. Das Label Made in Europe hält nicht, was es verspricht. Menschenunwürdige Produktionsbedingungen sind auch in der europäischen Kleiderindustrie gang und gäbe. Und am Schluss der Sendung dann Globalisierung zum Dritten. Immer noch versuchen Tausende von armen Menschen aus dem Süden übers gefährliche Mittelmeer in den reichen Norden zu gelangen. Die engagierten Piloten der Humanitarian Pilots Initiative aus der Ostschweiz brechen heute auf Tunesien auf, um aus der Luft nach Flüchtlingsbooten zu suchen, die in Seenot geraten sind. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Von und mit Katrin Hiss.
Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg entschied, dass die Schweiz in einem Gerichtsprozess gegen das Recht auf ein faires Verfahren verstoßen hat. 2006 hat sie die privaten Gelder des Ex-Geheimdienst-Finanzchefes von Saddam Hussein eingezogen. Dieser wehrte sich dagegen, wurde jedoch vom Bundesgericht abgewiesen mit der Begründung, dass sein Name auf der Sanktionsliste des UNO-Sicherheitsrats stehe. Diese Liste sei verbindlich, somit sei dem Bundesgericht die Hände gebunden. Straßburg entschied nun, dass die UNO-Resolution den Schweizer Gerichten eine Überprüfung nicht verbiete. Denn damit werde die Respektierung der Menschenrechte sichergestellt. Die ägyptische Bevölkerung profitiert kaum von den klinischen Versuchen, die in ihrem Land von Basler Pharma-Multis durchgeführt werden. Dies zeigt ein Recherchebericht der Erklärung von Bern. Die in Ägypten getesteten Medikamente werden dort zum Teil gar nicht zugelassen oder sie sind so teuer, dass sie sich kaum jemand leisten kann. Zudem sei es äußerst fraglich, wie freiwillig ÄgypterInnen an den Versuchen teilnehmen. Oft sei es ihre einzige Chance, eine Behandlung zu erhalten. Damit verstoßen die verantwortlichen Pharmafirmen gegen internationale ethische Richtlinien. Die Basler Firmen Roche und Novartis, die die Hälfte aller klinischen Versuche in Ägypten durchführen, nehmen ihre Sorgfaltspflicht nicht wahr, berichtet die Erklärung von Bern. Schweden hat künftig eines der schärfsten Asylgesetze Europas. Das Parlament in Stockholm hat gestern mit großer Mehrheit einer umstrittenen Verschärfung zugestimmt. Damit wandelt sich Schweden von einem Land mit den liberalsten Asylgesetzen zu einem mit den restriktivsten in Europa. Zukünftig wird es nur noch das Minimum an Standards erfüllen, zu denen es innerhalb der EU verpflichtet ist. So werden Asylsuchende nur noch befristete Aufenthaltsgenehmigungen erhalten. Zudem soll das Recht auf Familienzusammenführung begrenzt werden. Und zum Wetter? Der Sommer scheint endlich angekommen zu sein, allerdings nur für wenige Tage. Heute ist es in der ganzen Schweiz vorwiegend schön, einzig in den Bergen könnte es zu Gewittern kommen. Das Thermometer steigt auf 29 Grad. Morgen Donnerstag früh gibt's einzelne Nebelfelder, dann erwartet uns jedoch sonniges und heißes Wetter bei bis zu 32 Grad. Auch am Freitag wird's zunächst sonnig und heiß, jedoch kommen im Verlauf des Tages erste Quellwolken auf. Am Samstag dann zurück zum Juniwetter, wie wir es kennen. Es wird stark bewölkt mit teils gewittrigen Niederschlägen und Temperaturen bei um die 24 Grad.
Rabe Info.
TTIP oder Transatlantic Trade and Investment Partnership. Hinter diesem Zungenbrecher verbirgt sich ein Freihandelsabkommen, durch welches neu der größte Wirtschaftsraum der Welt entstehen würde. Seit 3 Jahren verhandeln die USA und die EU über dessen Inhalt. Das TTIP soll Zölle abbauen oder Schiedsgerichte einführen, bei welchen Konzerne Regierungen wegen neuer Gesetze verklagen könnten. Ein Beispiel. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall verlangt Schadenersatz in Höhe von gut 5 Milliarden Euro vom deutschen Staat. Grund dafür ist dessen Beschluss, aus der Atomenergie auszusteigen, weil dieser bei Vattenfall für Gewinneinbußen sorgt. Kritiker und Kritikerinnen dieses Freihandelsabkommens TTIP befürchten, dass die Spielräume der Politik so sehr begrenzt werden, dass sie kaum mehr Einfluss nehmen können auf die Privatwirtschaft. Zudem fordern sie mehr Transparenz bei den Verhandlungen. Diese blieben nämlich bis jetzt geheim. Details kamen nur dank sogenannten Leaks an die Öffentlichkeit. Seit Monaten gehen Menschen in der EU auf die Straße, um gegen TTIP zu protestieren. Nun regt sich auch in der Schweiz Widerstand. Ein Bündnis unter der Leitung der JUSO ist gestern vor die Medien getreten, um über das Freihandelsabkommen zu informieren. Katrin Hiss hat die frisch gewählte JUSO-Präsidentin Tamara Funicello gefragt, warum das TTIP hier zum Thema wird, obwohl die Schweiz gar nicht am Verhandlungstisch sitzt.
Die Schweiz wird betroffen sein von diesen Entscheidungen, ob wir jetzt am Verhandlungstisch sitzen oder nicht. Das geht uns ganz klar auch etwas an. Und das ist ja genau der Charakter, den TTIP hat, dass es auch Länder in Betroffenheit ziehen wird, die nicht am Verhandlungstisch sitzen.
Die Verhandlungen zu TTIP sind geheim. Kaum jemand erhält Einsicht in diese Papiere und wenn, dann eigentlich nur kurz und man darf keine Kopien machen. Die Verhandlungspartner argumentieren nun aber, dass das nötig ist, um gute Verhandlungen gewährleisten zu können. Trauen Sie denn den Leuten in diesen Gremien nichts zu?
Absolut gar nicht, traue ich Ihnen zu. Also wenn wir uns überlegen, wer an diesen Verhandlungstischen im Moment sitzt, und das sind Wirtschaftsverbände, das sind Leute, die klar Interessen vertreten, denen vertrauen wir nicht. Wir sind eine Demokratie, wir stehen hinter unseren demokratischen Werten. Die Bevölkerung soll entscheiden, was gemacht wird und was nicht. Und wir als JUSO stellen uns grundsätzlich auch hinter eine verstärkte Demokratisierung der Wirtschaft. Und solche Verhandlungen, das ist genau das Umgekehrte.
Könnte denn aber nicht die TTIP eine Chance sein, das Beste aus zwei Ländern oder aus zwei Wirtschaftssystemen zu kombinieren? Also zum Beispiel in den USA sollen ja Medikamente stärker geregelt sein als in Europa. In Europa ist der Umweltschutz stärker. Wenn man das jetzt so harmonieren würde, dass es eigentlich besser würde, im Gesamten wäre das nicht eine Möglichkeit.
Nein, das ist keine Möglichkeit, und zwar aus der Überlegung heraus, dass es eben so ist, dass die Konzerne schluss am Ende entscheiden werden, welchen Standards sie sich anpassen und nicht wir. Und das ist das Ausschlaggebende. Es geht nur um Profit. Bei diesen Abkommen geht es nur um Profit. Der Profit steht im Zentrum dieser Abkommen und was es dann für die Bevölkerung heißt, das ist zweitrangig.
Das TTIP, das wird ja unter den 28 Mitgliedstaaten der EU verhandelt und mit der USA. Warum holt man denn nicht auch Schwellen- und Entwicklungsländer da an den Tisch? Weil eine Einführung eines solchen Abkommens sollte ja schließlich dafür sorgen, dass die Wirtschaft gestärkt wird. Und genau diese Länder könnten ja da massiv profitieren.
Ja, aber es geht ja nicht darum, dass gewisse Länder profitieren, sondern es geht eben darum, dass die Wirtschaft profitiert. Die wollen einfach schauen, dass sie da möglichst den Markt überfluten können mit den eigenen Produkten. Sie wollen protektionistische Maßnahmen abbauen und die hat es eben in Entwicklungsländern zum Teil größere.
Kommen wir doch zurück zur Schweiz. Tamara Funicello, neue Präsidentin der JUSO Schweiz. Angenommen, die USA und die EU ratifizieren nun das TTIP. Was würde das denn für die Schweiz bedeuten, die jetzt da ja nicht unterschrieben hätte?
Wir wären dieser Entscheidung ausgeliefert. Die EU ist der größte Absatzmarkt der Schweiz, das dürfen wir nie vergessen. Dementsprechend auch werden uns diese Entscheidungen ganz klar betreffen und wir werden uns natürlich bis zum bitteren Ende dagegen wehren. Wir werden versuchen, auch den Widerstand über die Grenzen hinaus zu fördern, weil wir müssen einen zivilgesellschaftlichen Widerstand aufbauen. Die Politik, die schweigt im Moment, vor allem auch national. Und wir müssen da ganz klar dagegen sein und das ist das, was wir machen werden in der nächsten Zeit.
Warum war bis anhin eigentlich das TTIP nicht wirklich groß in den Medien?
Ja, weil es eben alles ein bisschen geheim ist, weil die Schweiz nicht mit am Verhandlungstisch sitzt und so weiter. Es sind viele Faktoren, die zusammenspielen. Das ist auch der Hauptgrund für diese Pressekonferenz heute. Wir wollen an die Öffentlichkeit reden, wir wollen der Öffentlichkeit die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, damit es eben nicht im stillen Kämmerchen verhandelt wird. Wir wollen aufzeigen, dass wir im Moment das Risiko laufen, in eine Konzerndiktatur hinein zu geraten, ohne dass wir etwas dazu sagen können.
In der Schweiz verfügen wir über die direkte Demokratie. Könnte man denn nicht, wenn es jetzt so weit kommen würde, dass die USA und die EU dieses Abkommen ratifizieren würden, ein demokratisches Mittel einsetzen, dass wir da uns fernhalten können davon?
Nein, und zwar wegen diesen Schiedsgerichten können dann die Konzerne entscheiden, wen das sie verklagen. Wir dürfen auf der anderen Seite als Staat die Konzerne nicht verklagen. Also wir werden gezwungen sein, uns diesen Entscheidungen zu beugen. Wir werden diese Möglichkeit nicht haben. Und das müssen wir ganz klar in Bewusstsein holen der Menschen. Wir müssen klar sagen, was das die Gefahr ist, zu welchen wir im Moment, in welche Richtung wir uns im Moment bewegen.
Soweit die JUSO-Präsidentin Tamara Funicello vom Schweizer Bündnis, das sich kritisch zu TISA und TTIP äußert. Im Juli kommen die Verhandlungspartner EU und USA wieder zusammen, diesmal in Brüssel. Bis Ende 2016 soll eine erste Vertragsvorlage stehen, die dann dem EU-Parlament und allen europäischen Regierungen zur Abstimmung vorgelegt wird. Morgen im Info erfahren Sie dann mehr zum ebenfalls brisanten Wirtschaftsabkommen TISA, bei dem die Schweiz beteiligt ist.
Rabe Info.
Die Schweizer Fußballnationalmannschaft ist weltweit zur Lachnummer geworden. Nicht, weil sie so schlecht gespielt hat, sondern weil ihre Trikots Ramschqualität hatten. Das, obwohl sie vom deutschen Qualitätslabel Puma produziert wurden. Markennamen bürgen also nicht unbedingt für Qualität. Zwischen Wühltisch und Designerboutique ist der Qualitätsunterschied oft kleiner, als der Preis vermuten lässt. Auch das Label Made in Europe scheint nicht zu halten, was es verspricht, dass in Europa zu faireren Arbeitsbedingungen bessere Qualität produziert wird als in Asien, Afrika oder Lateinamerika, stimmt nicht oder nicht immer. Das zeigen umfassende Recherchen der Erklärung von Bern, EVB und anderen internationalen Menschenrechtsorganisationen. Auch in Europa gibt es katastrophale Produktionsbedingungen, werden Dumpinglöhne bezahlt, arbeiten ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen in ausbeuterischen Verhältnissen. Details dazu hat Daniela Kistler von der EVB, unserer Praktikantin Lydia Huckebrink, geschildert.
Arbeiterinnen sind zu Tiefstlöhnen angestellt. Sie erhalten einen monatlichen Lohn, der weit entfernt ist von einem existenzsichernden Niveau. Sie leisten sehr viele unbezahlte, übermäßige Überzeit. Das hat sicher damit zu tun, dass sie sehr oft nicht pro Stunde, sondern pro Stück bezahlt werden. Arbeiterinnen vor Ort haben uns zum Beispiel auch gesagt, dass sie keine Schutzbekleidung tragen können, weil sie sonst diese Stückanzahl nicht erreichen können. Das heißt, sie kommen in direkten Kontakt mit giftigen Chemikalien. Ein großes Problem sind auch die klimatischen Umstände. Oftmals sind die Räume schlecht belüftet. Das heißt, im Sommer herrscht große Hitze, im Winter eisige Kälte, was auch immer wieder dazu führt, dass Arbeiterinnen kollabieren.
In der EU sollte man doch meinen, herrschen doch Produktionsstandards, die eingehalten werden müssen. So gibt es doch Aufsichtsbehörden oder es gibt Gewerkschaften, die einen als Arbeitnehmerin da unterstützen sollten. Wie können denn trotzdem solche Bedingungen entstehen? Nimmt die Politik die Konzerne nicht in die Pflicht?
Das sind sicher verschiedene Probleme, die Sie hier ansprechen. Eines ist sicher auch die Politik oder das wirtschaftliche System, das verfolgt wird. Das gängige Modell, unter dem ja momentan produziert wird, das sogenannte Fast-Fashion-Modell, das heißt, man setzt auf kurzlebige Ware zu Tiefstpreisen. Dieses Modell hat natürlich verheerende Folgen oder Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen in den Fabriken. Die meisten Die meisten Schuhproduktion findet unter dem sogenannten OPT-Modell statt. Das funktioniert eigentlich so, dass vorfabrizierte Komponenten, wie zum Beispiel Lederstücke, werden von Ländern wie etwa Italien, einem der weltweit führenden Produzenten von Lederschuhen, in ein Land verbracht, in dem die Löhne dann tief sind. Das daraus gefertigte Produkt wird dann meist zollfrei nach Italien zurückgeführt geführt, wo dann die letzten Schritte, wie zum Beispiel die Verpackung oder das Anbringen des Markennamens, vorgenommen werden. Davon profitieren natürlich Länder der EU, andererseits profitieren aber auch die Länder im Osten Europas, weil sie da Arbeitsplätze behalten können und weil sie da internationalen Handel betreiben können. In Bezug auf Gewerkschaft, die Gewerkschaftskultur in den untersuchten Ländern ist sehr schwach zurzeit. Arbeiterinnen und Arbeiter sind oftmals auch sehr skeptisch gegenüber Gewerkschaften. Das hat einerseits mit der Geschichte dieser Länder zu tun, dass Gewerkschaften sehr oft mit dem kommunistischen oder ehemals kommunistischen Regime in Verbindung gebracht werden und daher auch nicht genügend Vertrauen der Arbeiterinnen bekommen.
Und was ist mit dem Mindestlohn? In vielen europäischen, auch in osteuropäischen Ländern gibt es doch einen Mindestlohn.
Ja, die Mindestlöhne, das ist ja eben gerade das Erschreckende. Die Mindestlöhne sind sehr, sehr tief angesetzt. Wir haben Länder wie Albanien, Bosnien oder auch Mazedonien, wo die Mindestlöhne noch tiefer sind als in China. Wir sprechen da von 140 Euro, zum Beispiel für Albanien, 164 Euro für Bosnien oder 145 Euro für Mazedonien. Das sind erschreckend tiefe Löhne. Um ein existenzsicherndes Einkommen zu haben, müssten die Löhne ungefähr fünfmal höher sein.
Nun sprechen wir aber nicht nur von Ländern in Osteuropa, sondern auch beispielsweise von Italien. Es heißt in Ihren Recherchen, dass 60% des europäischen Leders in Italien gegerbt wird. Und gerade das Gerberhandwerk ist ja nun mal eins, das nicht gerade ungefährlich ist. Man hantiert hier unter anderem mit giftigen Chemikalien. Aber auch in Italien werden die wichtigen Gesundheitsstandards für die Arbeitnehmerinnen nicht umgesetzt. Wie kann das hier passieren?
Das hat sicher auch mit dem momentanen Flüchtlingsstrom zu tun. Es werden sehr oft sehr vulnerable Gesellschaftsgruppen, eben wie gerade Flüchtlinge, in diesen Betrieben eingestellt. Jetzt in Italien eben sind das vor allem Senegalesen, die in diesen Gerbereien unter diesen schlimmen Bedingungen schuften. Diese befinden sich natürlich nicht gerade in einer guten Position, um für bessere Arbeitsbedingungen einzustehen. Viele sind nicht legal in diesen Ländern und fürchten natürlich, dass sie ihren Job oder auch ihren Aufenthalt gefährden, wenn sie sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen.
Bei den Schuhen, die in Osteuropa oder in Italien hergestellt werden, handelt es sich ja nicht nur um Billigschuhe, sondern um Lederschuhe, also um Qualitätsware, für die die Konsumentinnen auch einen ordentlichen Preis bezahlen. Ich nehme mal an, dass auch italienische Designermarken oder Schweizer Designermarken von diesen Produktionsbedingungen profitieren. Und die Konsumentinnen sind sich ja in den seltensten Fällen bewusst, dass die Arbeitnehmerinnen vom teuren Verkaufspreis nur einen Hungerlohn abbekommen. Grenzt das nicht an Etikettenschwindel?
Ja, doch. Wir haben auch festgestellt, dass die gleichen Schuhfirmen, die entweder zu sehr hohen Preisen ihre Schuhe verkaufen, in den gleichen Fabriken produzieren lassen wie Schuhdiscounter. Da greift aber wahrscheinlich einfach das Recht im Moment noch nicht genügend, um diesen Etikettenschwindel auch rechtlich zu verbieten. Also Transparenz ist da gefordert.
Was können denn Konsumentinnen tun? Worauf sollte man beim Schuhkauf achten?
Wir sagen zum Beispiel, dass man nur Schuhe kaufen soll, die man wirklich braucht oder auch mal daran denkt, Schuhe zu reparieren, dass man aktiv wird, dass man zum Beispiel für Mensch und Umwelt unbedenkliche Care-Methoden fordert, dass man Schuhe auch mal in Secondhand-Läden kauft, natürlich aber auch politisch aktiv werden, bei Firmen nachfragen, woher kommt das Leder, Transparenz fordern, welche Verfahren werden angewandt, was verdienen die Arbeiterinnen in Gerbereien, in Fabriken, existenzsichernde Löhne entlang der gesamten Lieferkette fordern.
Das empfiehlt Daniela Kistler von der Clean Clothes Campaign der entwicklungspolitischen Organisation Erklärung von Bern. Mehr Infos zur Studie zu den Schuhen gibt es unter www.evb.ch.
Rabe Info.
Jährlich ertrinken tausende Menschen im Mittelmeer auf der Flucht nach Europa. Trotzdem steigt die Anzahl der Menschen, die diese gefährliche Überfahrt antreten. Diese Woche haben die EU-Außenminister beschlossen, den Einsatz der Marine im Mittelmeer zu verlängern und auszuweiten. Allerdings reicht das bei weitem nicht, alle Menschen, die vom Ertrinken bedroht sind, zu retten. Nun will eine Gruppe junger, flugbegeisterter Männer um den Ostschweizer Fabio Zkracken direkt Hilfe leisten. Sie gründeten die Humanitarian Pilots Initiative. Mit einem Ultraleichtflugzeug machen sie sich heute auf den Weg nach Djerba in Tunesien, von wo aus sie die Suche nach Flüchtlingsbooten aus der Luft unterstützen. Katrin Hiss wollte wissen, warum eine private Initiative nötig ist, um geflüchtete Menschen in Seenot auf diese Weise zu retten. Gibt es denn keine staatlichen Organisationen, die Suchflüge unternehmen?
Es gibt staatliche Organisationen, die solche Suchflüge auch unternehmen. Es ist aber offensichtlich, dass die Lage so ist, dass diese nicht ausreichen, weil nach wie vor Flüchtlinge auf dieser Route sterben müssen. Und das nicht wenige. Und so haben wir nach Abklärung herausgefunden mit den Organisationen vor Ort, dass solche Luftaufklärung doch sehr nötig ist und dringend gefragt ist. Ja.
Sie starten heute also Ihre Mission, um vor der nordafrikanischen Küste von der Luft aus nach Flüchtlingsbooten zu suchen. Wie sieht denn so ein Flug aus? Wie lange dauert der und wie gehen Sie vor, um da möglichst effektiv zu arbeiten?
Also in erster Linie beginnt das Ganze sehr früh am Morgen mit einem Briefing. Das heißt, man prüft die Wetterlage, man checkt das Flugzeug, man bereitet sich mit dem Co-Piloten auf den Einsatz vor und bespricht das Szenario, das man antreffen wird oder das man abfliegen wird. Dann wird man am Morgen früh so um 8 Uhr rausfliegen aufs Meer und in dieses Suchgebiet fliegen und da nach diesen Schiffen in Seenot Ausschau halten und suchen. Sobald wir eine solche Situation sehen, werden wir diese an die Seenotrettungsleitstelle weiterleiten. Diese Positionen und auch wie der Zustand vom Boot und wie viele Personen da an Bord sind, so dass diese dann möglichst effektiv die eigentliche Rettung einleiten können und die sich so einen guten Überblick über die Situation beschaffen können. Das wird dann ungefähr 4 Stunden so laufen. Nach 4 Stunden werden wir diesen Rückzug antreten, wieder zurück ans Festland, wieder an unserer Heimatbasis landen, wieder natürlich das Flugzeug checken und allfällig am Nachmittag nochmal rausfliegen, falls es die Situation erfordern würde.
Also das heißt, sobald Sie ein Boot sehen, dann melden Sie diese Position der Rettungsstelle. Und Sie arbeiten ja auch mit der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch zusammen. Diese setzt sich seit etwa 2 Jahren für die zivile Seenotrettung im Mittelmeer ein. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit?
Diese Zusammenarbeit kam sehr früh in unserem Projekt zustande. Erst einmal hatten wir ja nur eine Idee. Wir wussten gar nicht, ob diese Luftaufklärung überhaupt nötig ist. Also haben wir mal Abklärung getroffen. Und so haben wir dann einen Kontakt zu Sea-Watch gefunden, die sehr früh uns unterstützt haben und uns so begleitet haben. Sie hatten diese Idee auch schon. Sie haben aber dazu nicht die Mittel gehabt, respektive die Piloten und das Know-how dazu. So haben wir uns natürlich ideal gefunden. Sie können uns unterstützen, da Sie die Situation sehr genau kennen im Mittelmeer. Sie sind da schon fast die Profis, kann man sagen. Und so haben wir natürlich einiges von Ihrem Know-how auch profitieren können. Und so haben wir uns eigentlich ideal gefunden und arbeiten jetzt da zusammen.
Fabio Zkracken, Sie sind Mitgründer und Pilot von der Humanitarian Pilots Initiative. Nun ist es ja so, dass so ein Projekt ziemlich viel Geld kostet. Auf Ihrer Internetseite steht, dass eine Flugstunde etwa 80 Franken kostet. Wie wird das Ganze denn finanziert?
Bei uns wird das ausschließlich über Spenden finanziert. Also wir sind angewiesen auf Spenden. Es ist so, dass natürlich alle unsere Mitglieder ehrenamtlich arbeiten. Also das Geld fließt direkt in Flugstunden und in das Projekt. Deshalb sind wir sehr angewiesen auf die Unterstützung von Personen, auf diese Spenden. Und natürlich auch durch die Zusammenarbeit mit Sea-Watch können wir da natürlich auch sehr kostengünstig operieren.
Ja, und heute geht's also los. Sie fliegen mit Ihrem Ultraleichtflugzeug Richtung Süden. Wissen Sie, was Sie erwartet bei der Ankunft? Fühlen Sie sich gut vorbereitet?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich fühle mich gut vorbereitet. Alles, was wir vorbereiten konnten, in meinen Augen, haben wir getroffen. Wir haben uns jetzt 3/4 Jahr auf diesen Moment vorbereitet, der heute jetzt endlich da ist. Was natürlich die Situation dann da unten angeht, das ist jetzt Theorie, oder? Und wie es dann in der Praxis aussieht, da sind wir natürlich alle gespannt und was da auf uns zukommt. Wir fühlen uns aber super vorbereitet, das ist definitiv so.
Das sagt Fabio Zgracken, Mitgründer der Humanitarian Pilots Initiative. Im Internet zu finden unter www.piloteninitiative.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 22. Juni auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und Weblinks zu den gesendeten Beiträgen. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Donnerstag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir über das andere umstrittene internationale Wirtschaftsabkommen neben TTIP, nämlich TISA, das Dienstleistungsabkommen, bei dem auch die Schweiz mitverhandelt. Geheim. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Lydia Huckebrink. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.